Ja, das kennt man allerdings auch vom Hessischen Rundfunk. In Sachen Kommunikation ist dieses Kommunikationsunternehmen nicht gerade ganz vorne. Das ist nicht der Auftrag des Intendanten, Programme abzuschaffen. Das ist gesetzlicher Auftrag. Es sind 6 Programme im Moment im Staatsvertrag. Und da kann man nicht sagen, wir streichen einfach mal 3. Das ist ja genau das, was die Mitarbeiter jetzt auf den Plan bringen. Und mit Recht. Eine Strategie, die Mitarbeiter außen vor lässt, ist keine Strategie. Denn für meinen Beitrag will ich auch öffentlich-rechtlichen Rundfunk und nicht nur noch in Scheibchen, sondern ich möchte ihn komplett angeboten bekommen, wo auch immer.
In unserem heißgeliebten Hessischen Rundfunk ist wieder mal Großalarm und diesmal ist es ernster denn je. Zwar wussten wir schon länger, dass der Veränderungsdruck nicht nachlassen würde, aber was die Programmdirektorin Gabriele Holzner und ihr Stellvertreter Martin Lauer am vergangenen Mittwoch in einem 90-minütigen virtuellen Forum der versammelten Belegschaft präsentierten, löste bei einigen Schockstarre, blankes Entsetzen, bei vielen Trauer und Existenzängste und bei nicht wenigen Kolleginnen und Kollegen Wut und tiefe Frustration aus. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Ein paar Highlights. Ausgerechnet das jüngste Hörfunkprogramm UFM soll entweder, ich zitiere, perspektivisch Teil einer Kooperation junger ARD-Wellen werden, die, Ende Zitat, momentan gesetzlich noch gar nicht möglich wären, oder für ein Drittel des aktuellen Budgets eigenständig weitergeführt werden. Ein Ding der Unmöglichkeit, sofern die Mitarbeitenden dort bisher nicht krass überbezahlt und extrem unterbeschäftigt waren. Einige wunderten sich auch, warum ausgerechnet das vergleichsweise jüngste Programm geopfert werden soll, wenn man doch insgesamt jünger, weiblicher, diverser werden will, wie es vor 2-3 Jahren noch stolz verkündet wurde. Die Zukunft des Radios ist jetzt Ü50 und nicht digitalisierbar, so lautet jetzt die Devise. Doch auch die älteren Radiofans, etwa die von HR2 Kultur, sollen zunehmend in die sprichwörtliche Röhre gucken, denn HR2 steht wieder mal vor der Umwandlung in eine Klassikabspielstation, zumindest außerhalb der sogenannten Primetime. Kurzum, die Strategie lautet, von derzeit 6 Wellen werden wahrscheinlich bis 2032 nur noch 3 übrig bleiben. Wenig amüsiert nahmen das vor allen Dingen diejenigen zur Kenntnis, die von den geplanten drastischen Kürzungen direkt betroffen sind. Aber auch viele 100 andere der überwiegend freien Mitarbeitenden im Programm empörten sich im Nachgang der Veranstaltung in diversen Chats und fragten sich jetzt, wie sicher ihre Jobs in 2, 4 oder 6 Jahren noch sein werden. Wofür die Producerinnen und Producer, die CVDs, RVDs, Redakteurinnen und Reporter, die engagierten Assistenzteams künftig ihr Herzblut spenden dürfen. Höchste Zeit also für eine neue Folge von DJV Klartext. Und zwar mit einem ehemaligen Vorsitzenden des Gesamtpersonalrates im HR, dem Chefverhandler für die freien Mitarbeitenden in der Tarifgemeinschaft und dem DJV-Landesvorsitzenden. Praktischerweise handelt es sich bei diesen dreien um ein und dieselbe Person. Herzlich willkommen beim DJV-Klartext, Knut Zilian. 2 Tage vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft hat die Programmdirektion des HR eine neue Radiostrategie vorgestellt. Nach der werden im Jahr 2032 wahrscheinlich nur noch 3 statt 6 Radiowellen übrig bleiben. Was hältst du von dieser Idee und vor allen Dingen auch vom Timing dieser Verlautbarung?
Ja, das sind 2 Sachen. Was halte ich von der Idee? Also man kann natürlich auch aus 6 Programmen 3 Programme machen. Der Zeitpunkt, den halte ich im Moment gerade für äußerst fragwürdig, denn was mir bei dieser ganzen Strategie auch noch nicht so ganz aufgegangen ist, was ist denn die Strategie eigentlich? Was bleibt denn von den Inhalten, die im Linearen gekürzt werden, was bleibt denn da wo überhaupt übrig? Solange mir das keiner vom HR sagen kann und bislang wird da immer nur rumgeschwurbelt nach dem Motto, ja, wir machen das ins Digitale, und aber wohin ins Digitale? Das bleibt völlig im Nebel. Also ich habe schon mal so scherzhaft gesagt, ich freue mich, wenn der erste Tatort oder die 9. von Beethoven auf Twitter erscheint. Aber das ist wirklich Sarkasmus schon fast, weil niemand sagt wirklich, wohin gehen denn die Inhalte, die man ja als öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch anbieten muss.
Ja, deswegen hat ja auch der DJV Hessen umgehend mit einer Pressemeldung reagiert, in dem du folgendermaßen zitiert wirst. Ich sorge mich um die glaubwürdige Erfüllung des gesetzlich verbrieften Auftrags, die schon jetzt gefährdet ist und mit den geplanten Maßnahmen zunehmend ausgehöhlt wird. Siehst du die Lage wirklich so düster?
Also im Moment sehe ich sie ja, nicht so düster, aber solange ich wirklich nicht weiß, wo denn wirklich was hingeschichtet wird, solange das nicht auf dem Plan ist, und zwar ganz offen, halte ich diese Entwicklung gerade im Angesicht von unseren Mitarbeitern im HR, denn bei den Programmmachern handelt es sich ja überwiegend auch um freie Mitarbeiter, also da sehe ich da schon ziemlich düster, denn keiner von denen weiß, wie er in Zukunft eigentlich noch sein Geld im HR verdienen wird.
Ja, da sprichst du, glaube ich, einigen Leuten aus der Seele. In den Statements der Programmdirektion ist ja auch immer wieder die Rede von der Umschichtung ins Digitale. Das bleibt aber wirklich diffus. Also bis jetzt hat es mir auch noch keiner so ganz richtig erklären können. Die Befürchtung ist, dass man die Jungen und die ganz Jungen mit Radio nicht mehr erreichen könne. Wobei es auch da wieder ja durchaus unterschiedliche Untersuchungen und Zahlen gibt. Da würde ich jetzt nicht gerne so tief einsteigen wollen. Es bleibt tatsächlich nebulös, wie diese umfassende Digitalstrategie aussehen könnte. Die Frage ist aber dann, ist es denn sinnvoll, jetzt mit großem Tamtam eine Radio in Klammer Kürzungsstrategie anzukündigen, ohne den Mitarbeitenden gleichzeitig eine digitale Perspektive aufzuzeigen?
Ja, das ist ja genau das Problem, was wir als Berufsverband und auch als Gewerkschaft haben. Wo sind die Perspektiven für die Mitarbeiter? Was geschieht mit den Mitarbeitern? Wo werden die unterkommen? Wird denn wirklich nicht nur Inhalte umgeschichtet, sondern werden auch Personen umgeschichtet? Das sind alles diese offenen Fragen, die bislang auch die Programmdirektorin noch nicht erläutert hat. Und für die Mitarbeiter ist es natürlich sehr gravierend, denn nochmal, wo verdienen die denn in Zukunft ihr Geld? Verdienen sie gar kein Geld mehr im HR oder in anderen Formen? Das ist alles offen. Und solange das nicht klar ist, weil das gehört zur Strategie dazu, solange das nicht klar ist, halte ich das alles für ja, schnell geschossen, aber nicht wirklich gut getroffen.
Du hast ja auch gesagt in der Pressemeldung, wie der Hessische Rundfunk nach Umsetzung dieser Strategie noch seinen gesetzlichen Auftrag erfüllen will, ist mir schleierhaft. Das hat unter anderem der Frau Holzner nicht gut gefallen. Sie hat es direkt sogar im Deutschlandfunk deine Kritik energisch widersprochen. Ziemlich energisch widersprochen, wie sie selber gesagt hat. Verbunden mit der Aussage, man rede ja durchaus über und mit den Mitarbeitenden. Diese Formulierung fand ich auch interessant. Hast du denn schon was mitbekommen, worüber man mit den Mitarbeitenden spricht? Haben sich schon Leute an den DJV gewendet?
Naja, sicher haben sich schon Leute an den DJV gewandt mit der Frage, die ich ja auch gestellt habe, was ist denn jetzt in Zukunft mit mir? Werde ich da noch irgendwie beschäftigt sein? Muss ich mich nach was anderem umschauen? Das ist ja genau das, was die Mitarbeiter jetzt auf den Plan bringen. Und mit Recht, eine Strategie, die die Mitarbeiter außen vor lässt, ist keine Strategie. Das ist ja, aus der Hüfte geschossen ist es ja nicht. Ich meine, die haben sich ja lange darüber auch Gedanken gemacht. Ich bin lang genug beim HR gewesen, um zu wissen, wie viele Zielbilder entwickelt worden sind, wie viele Visionen entwickelt worden sind. Davon ist eigentlich nichts übrig geblieben von diesen ganzen Projekten. Ich bin mal gespannt, was jetzt übrig bleibt. Was die politische Seite aber anbelangt, und das muss man hier auch mal ganz klar sagen, und das vergessen auch jetzt Kritiker, die meinen, es ist alles ganz richtig, was die Führungsriege da macht. Das ist nicht der Auftrag des Intendanten, Programme abzuschaffen. Das ist nicht sein Auftrag. Im Gegenteil, das darf er eigentlich gar nicht, ohne die Politik zu fragen. Also ohne Politik geht das überhaupt nicht. Und da frage ich mich jetzt, macht er das, um die Politik auf Trab zu bringen, oder hat die Politik ihm das gesagt, dass er das machen soll? Ich bin da so ein bisschen ratlos, was dieser ganze Vorgang da jetzt ist. Denn der Auftrag der Intendanten insgesamt, was die Strategie, die ARD und alles angeht, ist das erste Programm. Ansonsten ist alles auf regionaler, auf Landesebene zu klären, und zwar mit der Politik.
Florian Hager spricht ja immer von einer zeitgemäßen Interpretation des Auftrages. Die Frage ist halt, wie viel Interpretation ist erlaubt und wo stößt man natürlich wirklich an die Grenzen des Staatsvertrags, wie du schon angedeutet hast? Und ist das womöglich eine unheilige Allianz, in der man versucht, die Politik milde zu stimmen, indem man sozusagen das vorwegnimmt, was die härtesten Kritiker fordern?
Ja, das scheint mir so. Das scheint mir so, dass auch die Führungsriege des Hessischen Rundfunks jetzt das macht, was vielleicht die Politik von ihnen gefordert hat. Das weiß man ja nicht. Aber umsetzen kann das nicht die Führungsriege des HR. Das ist gesetzlicher Auftrag. Es sind 6 Programme im Moment im Staatsvertrag. Und da kann man nicht sagen, wir streichen einfach mal 3.
Übrigens ist der DJV mit seiner Kritik auch nicht allein. Also sowohl innerhalb der Mitarbeitenden-Runden und wir arbeiten ja mittlerweile alle auch mit Teams und da verrate ich kein Geheimnis, dass es da auch durchaus große Chatrunden mit mehreren hundert Leuten gibt, die sich sehr, sehr, sehr empören, die Angst ausdrücken, die Sorge ausdrücken, aber vor allen Dingen eben auch, und da zitiere ich jetzt mal den Redaktionsausschuss, der sich ganz ähnlich geäußert hat wie du in der Pressemeldung, und zwar die mangelnde inhaltliche Vorstellung von den auftraggerecht werdenden Angeboten wird da angeprangert. Das muss man jetzt vielleicht nochmal ein bisschen sacken lassen. Und es fehle auch eben eine ernstzunehmende Initiative, wirklich neue Formate zu entwickeln, sowie der Ehrgeiz, diese auch umzusetzen und nicht von außen einzukaufen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, denn Herr Hager sagt ja auch immer, wir gewinnen nur mit der ARD und das ist ja auch alles gut und richtig. Aber wie du schon gesagt hast, die Aufgabe der ARD ist in erster Linie das erste Programm und die Landesrundfunkanstalten haben eigene Inhalte zu kreieren und da gibt es im Moment gerade einen Aufprall gegenseitiger Interessen, glaube ich.
Ja, das ist richtig. Und es geht ja auch nicht nur, also natürlich als Gewerkschaft stellen wir auch die Mitarbeiter in den Mittelpunkt, aber es geht auch um die Inhalte und da weiß ich auch nicht, wo die eigentlich dann bleiben sollen. Also 3 Programme abschaffen und die Inhalte bleiben wie gewohnt. Das hieße ja, man hat 3 Programme eigentlich als Luxus sich nebenbei geleistet. Das ist mit Sicherheit so nicht gewesen, sondern der Hessische Rundfunk hat sich entwickelt. Mhm. Also 3 Programme. Das war in den 80er Jahren, da hatte der Hessische Rundfunk 3 Programme, dann hat er sich weiterentwickelt und hat nun 6 Programme. Das heißt aber auch, dass er sich weiterentwickelt hat in Inhalten, Inhalte zu vermitteln, Inhalte für die Nutzer und Nutzerinnen, wie man heute so schön sagt, also alle die Geld dafür bezahlen. Denn für meinen Beitrag will ich auch öffentlich-rechtlichen Rundfunk und nicht nur noch in Scheibchen, sondern ich möchte ihn komplett angeboten bekommen, wo auch immer. Aber dieses wo auch immer, das ist eben der Nebel bei der Geschichte. Was passiert mit den Radioprogrammen an sich? Denn in der Tat, es ist ja nicht nur so, dass die eine Menge Zuhörer immer noch haben, das wesentlich mehr als Fernsehen überhaupt erbringen kann. Und vor allen Dingen, was man auch nicht vergessen darf, diese 6 Programme, die bringen ja auch noch Geld in die Kasse des Hessischen Rundfunks. Das werden sie im Digitalen in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr einfahren. Also das ist alles so ein bisschen auch da schwammig und ungeklärt.
Der Redaktionsausschuss hat auch die Sorge ausgedrückt und du hast es ja schon auch angedeutet, dass die Gefahr besteht, dass sich nicht nur das junge Publikum, sondern auch, dass die jüngeren Mitarbeitenden sich enttäuscht vom HR abwenden könnten, angesichts einer solchen Breitseite, die da jetzt verkündet wurde. Wie schätzt du die Motivationslage auf Mitarbeiterseite ein und wie könnte man denn eine solche Strategie besser gestalten und umsetzen?
Also man sagt immer, man muss die Mitarbeiter mitnehmen, wenn man solche Sachen macht und deswegen muss man sie mitnehmen in der Gestalt, dass man, bevor solche Verkündigungen kommen, mit den Mitarbeitern schon gesprochen hat, schon Problemlagen erkannt hat, Problemlagen.
Stattdessen hat man mit der Presse gesprochen, ne? Vorab.
Vorab hat man mit der Presse gesprochen, nicht mit den Mitarbeitern, richtig. Das halte ich für einen ganz gravierenden Fehler, denn natürlich ist über die Pressevertreter das Ganze auch an die Mitarbeiter wieder gelangt, bevor die Hausseite das verkündet hat.
Oder zeitgleich, ja.
Das ist alles so strategisch ganz, ganz schlecht, was da passiert ist und Ja, das kennt man allerdings auch vom Hessischen Rundfunk. In Sachen Kommunikation ist dieses Kommunikationsunternehmen nicht gerade ganz vorne. Das war leider schon bei vielen Verkündigungen so. Ich kann mich noch erinnern, als auch die Welle HR2 zu einer reinen Klassikwelle umgemodelt werden sollte. Das war alles so kurz vor den Sommerferien. Da hat man gedacht, das machen wir schnell vor den Sommerferien und dann gibt's keinen großen Tumult. Das Gegenteil war der Fall. Und ich bin auch jetzt mal gespannt. Wir haben ja schon die ersten Rückmeldungen bekommen im Verband von Leuten, die gesagt haben, was, ich krieg da kein HR2 mehr. Ja, was sollen wir den Leuten denn sagen? Oder was will der Hessische Rundfunk diesen Leuten sagen? Wird es noch Klassik, wird es noch kulturelle Angebote geben? Und wenn ja, wo denn? Das ist doch die Frage.
Na gut, das wird ja alles umgeschichtet ins Digitale.
Ja, ne? Wohin denn? Ja. Wohin denn?
Ja, ich weiß leider auch nicht. Mit mir hat man das auch nicht im Vorfeld besprochen und ich behaupte auch nicht, dass ich jetzt das Allheilmittel wüsste. Interessant finde ich halt, weil wir gerade auch von der Art und Weise der Verkündung dieser Strategie schon angefangen haben zu sprechen. Der Umstand, dass man die Presse in Hintergrundgesprächen schon mehrere Tage vorher eingeweiht hat, sodass die quasi mit Ende der Sperrfrist am Mittwoch um 17 Uhr die fertigen Artikel von Herrn Hahnfeld von der FAZ zum Beispiel schon online waren und jetzt wurde nochmal nachgeschoben mit Kommentaren, lässt einen natürlich irgendwo auch ein Stück weit vermuten, dass man da versucht, mehr die Gegner und Kritiker einzubinden, als die eigenen Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Das ist das eine. Und die Kritik hat ja dann sozusagen auch schon mal gleich so einen Spin bekommen. Also zum Beispiel hat Herr Hahnfeld den Gewerkschaften eigentlich indirekt und damit auch dem DJV vorgeworfen, sie seien veränderungsunwillige Besitzstandsware und würden nur an die Pensionskasse denken. Was würdest du denn dem Herrn Hahnfeld entgegnen?
Also da hat er, ich will jetzt keine Kollegenschelte betreiben, aber wenn mal andersrum angefangen, wenn der Hessische Rundfunk oder die Führungskriege des Hessischen Rundfunks sich jetzt darüber freut, was Hahnfeld da geschrieben hat, dann kann ich nur sagen, auweia, die sollten eigentlich eher besorgt sein als erfreut, denn das hat der Kollege ja schon seit x Jahren gefordert, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk kleiner wird, dass er sich besinnt, dass er eingedampft wird und das gibt ja mehrere Menschen, auch nicht nur Journalisten, auch Politiker, auch in der Gesellschaft Menschen, die sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist so aufgebläht. Das darf man auch sagen. Wenn man einen anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben will, dann kann man das auch machen. Dann kann man den auch verändern. Aber das geht nicht, indem ein Intendant und eine Führungsriege einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt sagt, wir machen das jetzt mal so. Das ist ein Politikum. Das ist ein Politikum, was, ich habe es ja schon gesagt, von der Politik zu lösen ist, nicht von den Intendanten, Intendantinnen und auch nicht von den Journalisten, die darüber schreiben. Wenn ich auch denke, natürlich, jeder darf seine Meinung haben und auch Herr Hahnfeld. Allerdings, da jetzt wieder diese alten Klamotten aus der Kiste zu holen, ich muss da an dieser Stelle nochmal sagen, wer ständig auf dieser alten Nummer rumreitet, dass in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die Pensionen so toll sind und prima und da nur Besitzstände gewahrt werden. Wir haben vor allen Dingen auch in unserer Mitgliedschaft ganz viele freie Mitarbeiter. Und das Programm im Hessischen Rundfunk wird nicht von festangestellten Mitarbeitern gemacht, sondern von freien Mitarbeitern. Vom Reporter bis hin zum Chef vom Dienst. Das kann man sich vielleicht in Redaktionsstuben der FAZ nicht vorstellen, aber es ist so. Ja? Und da gibt's keine großen Pensionen, die da fließen, die geflossen sind. Im Gegenteil, die Altersversorgung, da muss man schon als freier Mitarbeiter sich selber auch drum kümmern. Sonst wird's im Alter eventuell schon ziemlich knapp.
Also das heißt, hier eine Neiddebatte aufzumachen, ist eigentlich nicht nur unfair, sondern auch thematisch eigentlich ein Schuss daneben.
Ja, das ist, also das halte ich jetzt für völlig daneben. Vor allen Dingen, also da muss ich auch vielleicht nicht nur Herrn Hahnfeld, sondern viele andere auch daran erinnern, dass es die Gewerkschaften waren, die einen alternativen Tarifvertrag auf den Plan gebracht haben, auf das eben diese altversorgten, festangestellten Mitarbeiter, die wirklich eine gute betriebliche Altersversorgung haben, dass die freiwillig auf einen Teil verzichten konnten. Und das haben auch einige, haben auch viele gemacht. Also diese Neiddebatte jetzt dann auch mal hochzuziehen, das halte ich für völlig daneben.
Man könnte ja auch mal den Herrn Hahnfeld fragen, wie so seine Pensionsansprüche aussehen.
Ja, die soll er haben. Die hat er sich auch verdient. Aber wie gesagt, bei den Printmedien und auch bei der FAZ, da ist ein anderes System. Da ist nicht ein Heer von freien Mitarbeitern, die da die Zeitung machen, sondern da gibt es nur festangestellte Redakteure, die journalistisch unterwegs sind. Das ist im HR eben nicht in dem Maße der Fall.
Ich will auch gar nicht jetzt irgendwie über Gebühr gegen die FAZ feuern. Im Gegenteil, es ist eine Qualitätszeitung. Und ich bin der Ansicht, dass die haben ihre eigenen Probleme, aber wir sollten uns nicht gegeneinander ausspielen lassen, sondern es muss gewährleistet sein, dass die Qualität, die viele redaktionelle Angebote des Hessischen Rundfunks noch haben, und man muss wirklich das noch an der Stelle betonen. Und übrigens hat sich ja Herr Hahnfeld neulich in der von uns beiden sehr geschätzten Sendung Der Tag als absoluter Fan dieses Formats geoutet. Und soweit ich weiß, ist er auch HR2-Fan. Also ich bin mal gespannt, wie glücklich er dann noch sein wird, wenn der HR sich so in Anführungszeichen gesund geschrumpft hat, wie er das und vor allen Dingen auch andere Kollegen, ich will jetzt das Fass nicht aufmachen, aber der Herr Kollege Köhler von der FAZ, der hat das noch etwas drastischer formuliert. Da bin ich mal gespannt, ob die dann immer noch so glücklich sind.
Ja, also ich bin da auch einigermaßen überrascht, weil gerade in Politik und also in den meisten Kreisen der Politik, ich will es mal vorsichtig sagen, aber auch Gesellschaft wird Qualitätsjournalismus und auch der Qualitätsjournalismus des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ganz hoch gehandelt. Wichtig, für die Demokratie wichtig, das sind immer so die Stichworte und das stimmt ja auch. Also eine gute Presse, eine qualitativ gute Presse, eine offene Presse, eine freie Presse, das ist auch Grundlage von Demokratie und stützt die Demokratie. Dass da jetzt so gefeuert wird, also ich kann es nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen, denn, und da muss ich dir recht geben, jetzt da diese Konkurrenzdebatte aufzumachen, es geht darum, den öffentlichen rechtlichen Rundfunk als Qualitätsjournalismus auch zu stützen und zu stärken. Und da haben wir ja auch noch starke Verbündete, die sitzen in Karlsruhe und heißen Bundesverfassungsgericht. Ich hoffe, dass sie auch weiter an unserer Seite bleiben.
Das hoffe ich auch. Vielleicht ist es auch eine gute Gelegenheit. Die Frau Holzner geht ja bald in den wohlverdienten Ruhestand. Auf sie wird folgen Julia Kritjan vom MDR, eine junge, engagierte Journalistin. Was würdest du dir denn von der neuen Programmdirektorin wünschen? Digital und linear ist mir wurscht, damit der HR das Qualitätsmedienhaus bleibt oder vielleicht sogar noch mehr wird, als es im Moment ist.
Also wünschen würde ich mir, dass die wichtigen journalistischen Inhalte weiterhin auch erbracht werden können von den Mitarbeitern, dass sie die Gelegenheit dazu kriegen, wirklich weiterhin guten Qualitätsjournalismus zu betreiben. Wo? Das ist nachher eigentlich nicht so sehr die Frage. Wenn man geklärt hat, wo denn was stattfinden soll, dann kann man natürlich sagen, die Inhalte, was weiß ich, kulturelle Inhalte lassen wir im Linearen, obwohl es nur ganz gering sind, weil das sind halt eventuell auch Hörer und Hörerinnen, die schon ein bisschen in fortgeschrittenem Alter sind und eben sich nicht mehr auf digitale Plattformen trauen wollen. Aber ich finde auch diese Debatte so ein bisschen schräg, als ob Leute über 50 doof sind und nicht mehr irgendwie in der Lage sind, einen Rechner einzuschalten, ein Handy anzumachen, ein Tablet zu bedienen. Also diese Debatte, die gefällt mir überhaupt nicht, weil sie auch nicht stimmig ist. Was auch nicht stimmig ist, an dieser Stelle auch gesagt, man spricht dann immer von der Audiothek, die ja ganz wichtig ist. Also ich kenne viele junge Leute, weil ich auch selbst einen Lehrauftrag an der Hochschule habe und da viel mit jungen Leuten Kontakte, dass die jetzt massenhaft die Audiothek der ARD stürmen, auf dieser Plattform, also massenhaft unterwegs sind, das hat sich mir noch nicht so vermitteln können. Vielleicht gibt es da andere Zahlen, die ich nicht kenne, aber dass da jetzt der Riesenansturm der Jungen ist, das wüsste ich nicht. Der ist eher immer noch bei Spotify, bei Amazon Music und solchen Plattformen.
Sind wir ja zum Teil schon, mit einigen Inhalten sind wir ja sogar bei Spotify. Die Frage ist halt, ist es unser Auftrag, mit Beitragsgeldern amerikanische Großkapitalisten-Plattformen zu füttern? Aber das ist, glaube ich, eine andere Debatte. Auf die lassen wir uns dann ein. Und vielleicht hat Julia Kritjan ja auch irgendwann mal Lust, in diesem Podcast hier zu gastieren. Für heute bin ich dir sehr dankbar für die Ausführungen und wünsche ein schönes Wochenende. Und
gleichfalls.
Und wir sprechen uns.
Bis dahin.
Alles klar. Tschüss. Danke.
Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir freuen uns auf euer Feedback, eure Rückfragen und Themenvorschläge zu unserem Podcast unter djvimhr@hr.de. Dort könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren und seid jederzeit auf dem Laufenden. Die Fragen stellte Christian Arndt. Bitte teilt DJV Klartext und den Newsletter gerne mit euren Kolleginnen und Kollegen. Bis zum nächsten Mal.
Musik Scott Holmes.